Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 406. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich und wir haben wieder einiges an Themen vorbereitet, die interessant sind und vielleicht auch aufregend sind. Heinz.
Ob sie aufregend sind, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie sind interessant für alle. Alle herzlich willkommen, alle Zuhörer, die uns verfolgen, die uns regelmäßig hören und auch unregelmäßig hören. Ja, wir haben wieder das rausgesucht, von dem wir glauben, dass es interessant sein könnte.
Jo, dann wollen wir doch mal sehen, was ist denn nun so interessant? Eigentlich ist es viel zu viel und die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist im Prinzip immer viel zu kurz. Einen Gast werden wir nachher in der Sendung haben, den Rudi Kulzer. Da hat der Heinz schon was vorher aufgezeichnet, aber vorher möchte ich schon einmal unsere heutigen Audiocast etwas bunter gestalten. Heinz, wir haben uns da beide auf das gleiche Thema vorbereitet. Und da geht es um 3D-Drucker, also eigentlich das Thema 2014.
Ja? Ja, als ich das gelesen habe, da kam dann so gern haben wollen. Und zwar die Firma Stratasys in USA, in Minneapolis sitzen die. Die bauen einen Drucker oder bieten einen Drucker an, der heißt Object 500 Connex 3, der richtig farbig drucken kann. Also nicht nur wie die Sachen, die Drucker, die man bisher kennt, die entweder in einer Monochrom das machen oder die mit zwischen Basismaterialfarben umschalten, die bauen echte, bunte 3D-Objekte. Und das finde ich ziemlich sensationell, wenn das Ganze nicht noch zwei ganz kleine Nachteile hätte. Der eine ist, das Material, um das zu drucken, wird erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres, im zweiten Quartal dieses Jahres fertig werden. Und das andere, der Anschaffungswiderstand, der ist doch ziemlich hoch. Oder hast du gerade mal 400.000 Euro über, Wolfgang?
Wenn wir gleich mal eine Pause machen, gehe ich mal nachsehen. Heinz, für mich haben die noch einen anderen Nachteil. Denn genau dieses Modell Object 500 Connex 3, das kann zwar in schönen, leuchtenden Farben drucken. Ich habe Bilder davon gesehen, Fahrradhelm und ähnliche Sachen, Brillen und so, wo die sogar die Brillengläser, natürlich keine optischen Gläser, sondern nur die durchsichtige Plastik, mitdrucken können. Sieht alles super aus, aber jeder normale Farbdrucker mischt die Farben und kann beliebige Texturen herstellen und drucken. Das ist hierbei nicht ganz so einfach der Fall, sondern hier muss ich meinem 3D-Modell bestimmten Bereichen bestimmte Farben zuweisen. Das heißt, ich kann also nicht frei wählen, sondern ich habe eine Palette aus... ich habe insgesamt sogar 10 Paletten mit den Farben, sodass ich also 10 mal 45 Zwischentöne zur Verfügung habe. Und das muss ich aber in meinem Modell dann wirklich relativ schwierig in der Software zuweisen. Ist also noch nicht so, als würde man auf dem Bildschirm, auf dem Computer irgendein Bild malen und sagen, hier Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, druck das mal. Sondern hier muss man wirklich noch richtig arbeiten. Aber... Wer so viel Geld ausgibt, hat es auch verdient zu arbeiten.
Ja, auf der anderen Seite, man muss eins sehen. Das ist also, die nutzen die Drucktechnik im Prinzip, also die Farben, die man in der Drucktechnik macht, also Cyan, Magenta und Gelb, mischen daraus ihre Farben, können, ich weiß nicht wie viel, was hast du gesagt?
10 mal 45.
10 mal, also 450 Farben darstellen. Die Schichten sind nur 16 Mikrometer dünn. Man kann also sehr fein damit drucken. Und es ist doch erst einmal ein erstes Gerät. Es ist doch ein Trend, der sich durchsetzen könnte, dass man sowas eventuell nicht mal für 400.000 Euro, sondern zu einem besseren Preis kriegen kann. Und dass man dann auch eine bessere Software hat und sich das zu Hause hinstellen kann.
Ja,
und mit der Software tut sich auch was. Sogar Adobe sagt, die können jetzt in Photoshop Daten für 3D-Drucker aufbereiten. Mhm. Allerdings nur für einige.
Mhm. Aber ich wollte noch ein paar Daten zu dem Drucker sagen. Also mit dem Drucker kann man Bauelemente drucken bis zu einer Größe von 49 mal 39 mal 20 Zentimeter. Und die Schichten, die horizontalen Schichten, die können bis 16 μ dünn sein. Ich mag zwar nicht dünn, weil dünn ja auch dick ist, aber also bis 16 μ. Und dieser Drucker, der hat 8 Druckköpfe und es sollen insgesamt 7 verschiedenen Materialtypen verarbeitet werden können. Also zum Beispiel, wie ich eben schon sagte, transparente Photopolymere oder auch farbige verschiedene Sachen. Diese flexiblen Tango-Materialien zum Beispiel, auch hitzebeständige Werkstoffe und so weiter. Also das ist schon ein richtiger Apparat, das ist schon ein richtiger, schöner, großer, schneller Drucker, auch mit den Einschränkungen, die wir da vorhin besprochen haben. Aber dieses neue Gerät hier, da bin ich mit dem Preis nicht ganz einverstanden, Heinz, denn ich hatte in der Pressemitteilung, wenn ich mich recht entsinne, gelesen, dass der Preis bei maximal 5.000 US-Dollar liegen soll und nicht bei 400.000. Ich glaube, da müssen wir beide nochmal nachsehen. Nur ich wollte vermeiden, dass die Zuhörer da vielleicht auf dem falschen Pfad kommen. Also wenn Sie es genau wissen wollen zu Hause, schauen Sie selbst nach. Wir sind uns nicht einig.
Ja, also 5.000 Euro wäre mir auch sympathischer.
Ja, mir auch, obwohl, ob ich es dafür ausgeben würde, könnte, ist noch eine andere Frage.
Ja, es gibt übrigens in Österreich eine lustige Entwicklung. Und zwar natürliches Agieren in virtuellen Welten. Sagen die das, das ist ein Start-up, das heißt Cyberith. Die haben ein Eingabeinterface für Spiele entwickelt. Man hängt wie an so einem Galgen in so einem Metallgitter drin, hat Wollstrümpfe an und kann sich auf einer glatten Oberfläche bewegen. Diese Fußbewegungen werden ausgewertet, also wenn man da rennt. Man kommt ja nicht wirklich weiter, es ist ja glatt, man wird ja auch festgehalten. Wenn man da rennt, dann kann man das auf ein Spiel übertragen und hat dann so eine Möglichkeit der Interaktion. Die beiden Entwickler haben an der TU Wien begonnen, das zu entwickeln, haben jetzt die Prototypen, sind gerade dabei, den dritten Prototypen zu bauen und hofft, dass man noch im Laufe dieses Jahres in die Serienproduktion gehen kann. Mhm. Sowas brauchte ich auch. Die sind zwar ziemlich groß, man muss also extra Zimmer dafür haben.
Ja. Ja, gut, also Spiele ist nicht so ganz meine Welt. Das ist da, glaube ich, ein bisschen eine andere Welt. Aber ich habe am Anfang schon angekündigt, der Rudi Kulzer ist auch wieder dabei. Der war bei dir zu Besuch und du hast dann ihn gleich vergattert, mit ihm, mit dir zusammen einen Beitrag zu machen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, worum es dabei geht und warum du das eigentlich gemacht hast.
Also der Rudi kam wieder von einer Veranstaltung, war ganz aufgeregt und sagte, wir kriegen lernende Computer. Vor ein paar Jahren hat ja der Watson Schlagzeilen gemacht, als er die amerikanische Quiz-Sendung gehört hat. Und wir haben dann mal drüber nachgedacht, was alles so passiert, wenn wirklich so etwas wie Watson oder was ist Watson, was passiert, wenn sowas wirklich an den Markt kommt, wie der Riesengigant IBM das jetzt plant.
Dann sollten wir uns das jetzt mal anhören, das interessiert mich auch.
Es war der Februar 2011, als ein Computer Geschichte schrieb. Watson besiegte in einer in den USA beliebten Quiz-Sendung, dem Jeopardy, die besten menschlichen Beantworter. Danach wurde es um Watson plötzlich ruhig. Bei uns im Gast zu Gast ist Rudi Kulzer. Warum wurde es denn plötzlich so ruhig? Gibt's Watson nicht mehr?
Ja, doch, sehr wohl. Also es wurde erst einmal ein bisschen laut auf der Cebit, weil wenn im Februar da diese Jeopardy war, dann hat man natürlich auf der folgenden Cebit ein bisschen die Werbetrommel und so weiter gerührt. Aber dann wurde es sehr ruhig. Es sieht so aus, als hätte IBM intensiv intern in der Forschergruppe Arbeiten geleistet, um das Ganze auf kommerzielle Beine zu stellen. Und da ist in den letzten Tagen etwas passiert.
Jetzt ist Watson ja sah aus wie eine tolle Maschine im Fernsehen. Aber was ist das eigentlich? Ist das eine neue Art des Rechners? Ist das der Vorläufer des Quantencomputers oder was ist das?
Sah aus wie eine Garage. Heute ist das Ding deutlich kleiner. Also die Chefin von IBM, die Ginni Rometty, hat bei der Vorstellung vor etwa knapp 2 Wochen davon gesprochen, früher hatten wir Tabelliermaschinen, also man denkt an die Lochkarte und so weiter, und seit 60 Jahren arbeiten wir mit Maschinen, die auf denen Programme ablaufen. Die Computer sind also programmierbare Rechner, und sie sieht heute in der Antwort durch Watson, das nennt man Cognitive Computing, lernende Computer, die also nach einem Anstoß immer wieder dazulernen und helfen. Es scheint so zu sein, dass es ein großes Potenzial für eine neue Computer-Ära oder besser gesagt Ära der Datenverarbeitung ist.
Also brauche ich demnächst nicht mehr zu programmieren, wie ich es aber noch gerne mache, sondern sage einfach meinem Rechner, hör mal zu, ich hätte gerne das und das, und er sucht sich die Antwort irgendwo zusammen.
Ja, so allgemein nicht. Das ist schon für einzelne Felder. Also von den Feldern nach diesem Test, der Watson so bekannt gemacht hat mit diesem Quiz, ist die Haupteinsatzgebiete, die wurden damals schon verkündet, ist die Forschung im Gesundheitswesen. Grob vereinfacht kann man sagen, die Ärzte, die also vor schweren Entscheidungen beim Patienten stehen, hätten theoretisch all das Wissen, was sie bräuchten, oder sehr viel Wissen, parat. Sie sind aber überhaupt nicht in der Lage, das Ganze abzurufen. Also hier sind vor allem 2 Dinge genannt. Das eine ist das veröffentlichte Forschungsergebnisse in der Medizin, Fachaufsätze und so weiter. Und das andere sind die Patientenakten. Und hier sind wir beim Stichwort. Das sind alles Texte. Der Watson ist ein System, ich weigere mich jetzt ein bisschen Maschine das zu nennen, ist ein System, das wahnsinnig gut lesen kann. So, kannst du dich erinnern, da gab es diesen netten amerikanischen Film.
Nummer 5 lebt.
Number 5 Alive, der dann diese ganzen blöden Typen vom Militär genarrt hat. Und der hat dann also bei dem Input.
Ich brauche Input, ja.
Der Watson ist eine Input-Maschine.
Warum haben die IBM denn nicht Nummer 5 genannt? Wäre auch ein Marketing-Gag gewesen.
Wäre ein guter Marketing-Gag gewesen.
Also, es ist ein System, das läuft auf, in dem Fall, ich glaube, PowerPC-Hardware. Es ist im Prinzip eine Softwarelösung, die in der Lage ist, ja, sowas anderes wie semantische Texterkennung zu machen.
Es ist eine Datenbanklösung. Also Datenbank ist ja Software. Es ist beim derzeitigen Stand eine Datenbanklösung, wo man ja von den Big Data und so auch redet oder anders strukturierten, polystrukturierten, die normalen Relationalen, das waren also diese Geschäftsdaten in Tabellen, ne? Und das ist eine Maschine, die sehr stark mit textbasierten Datenbanken, wo sehr viel Wissen in Texten abgelegt ist. Also meinetwegen im amerikanischen Rechtssystem, das ist ja ein Fallsystem, in jedem Film sieht man das, die haben ja ganze Bücherwände voll, wo die diesen Fall, der da in Frage kommt, raussucht. Also das ist ein Helfer, sagen wir es mal so, Number 5, der wahnsinnig viel lesen kann und mir dann als einer, der zum Handeln verpflichtet ist, ob Arzt oder Rechtsanwalt oder was auch immer, sehr rasch aus der Sammlung heraus plausible Vorschlagsszenarien machen kann.
Also sowas wie eine intelligente Textsuchmaschine. Sehr vereinfacht gesagt.
Ja, sehr vereinfacht gesagt.
Der muss aber dafür ja die Texte verstehen, also muss ein bisschen Semantik haben. Das heißt, das ganze System ist sprachabhängig. Also der Watson, der ist
im Moment sprachabhängig, geschriebene Texte.
Ja, auch von der Sprache. Im Moment wird er wahrscheinlich in Englisch sein.
Ist in Englisch, man kann also aber auch auf Englisch antworten. Die arbeiten mit dem bekannten Haus Nuance zusammen. Der Spracherkennung, der kann ja in Englisch antworten. Also Sprache ist im Moment ganz Englisch, sehr stark verbreitet. Ich habe intern gehört, wenn man an einer zweiten Lösung jetzt arbeitet, wird es Spanisch sein.
Gut, Spanisch ist in den USA sehr verbreitet.
Ist auf der Welt sehr verbreitet. Ja, ja. Also Deutsch ist es sicher nicht. Kann also aber noch kommen.
Das wäre dann die Glaskugel, die man gucken muss. Könnte das sein, dass man so eine Watson-Lösung irgendwann mal auf seinem Arbeitsplatz oder auf seinem Tablet laufen hat? Oder dass das in der Cloud läuft und man kann sich dessen bedienen?
In der Cloud läuft und man kann sich bedienen auf dem Tablet. Also zurzeit ist die Reduktion von Garagengröße auf die Größe von 3 Pizzaboxes.
Gibt es eigentlich Preise dazu? Oder ist das erstmal nur eine Entwicklungsmaschine und die IBM fängt jetzt an, damit ihre Kunden zu bedienen, als Service zu bedienen?
Ich denke, wir sind gerade in der Phase, wo die Preise beginnen. Also die Ankündigung vor 14 Tagen war, dass man eine eigene Gruppe vorgestellt hat, die auch ihren Sitz in New York haben, da in Silicon Valley, also wo New Yorker Computerfirmen sind. Und hat damit eine Weltöffentlichkeit hergestellt. Also die finanzielle Unterstützung vom Programm sind $1 Milliarde. Also hier wird, glaube ich, im Moment gerade der Markstein für technisches und kommerzielles Vermarkten gesetzt. Und dann kriegen wir auch Preise.
Also wir kriegen dann irgendwann mal lernende Systeme, die, ein Beispiel hast du schon genannt, zum Beispiel Ärzten, das breite Wissen der Forscher zur Verfügung stellen kann. Wer will das denn sonst noch machen?
Also zwei Sachen werden jetzt schon immer genannt. Das eine ist das Finanzwesen. Da gehört also sowohl das Bankenwesen wie auch die Versicherer dazu, die ja ganz viele Akten haben, wo ihre Kunden niedergelegt sind in solchen Texten. Also bei den Versicherern noch mehr wie bei den Banken, also der Bankenbetreuer, Anlagebetreuung und so weiter. Und das zweite oder dritte in dem Fall nach der Gesundheit ist die Callcenter von Kundendiensten im Handel. Ich möchte das und das, wo bekomme ich das?
Wann plant denn IBM mit dem Produkt wirklich an den Markt zu gehen?
Also ich habe jetzt keine Aussage, wo Sie sagen jetzt mit dem und dem, aber ich denke, dass wir noch in diesem Jahr erst die Vermarktungslösungen, dass wir da rechnen können in einem gewissen Paket.
Also wir kriegen lernende Computer, wir haben auch was dazugelernt. Herzlichen Dank, Rudi Kulzer.
Gerne, Heinz.
Tja, wie immer bei Rudi Kulzer mehr als interessant. Und ich finde das eigentlich toll und ich bin mal gespannt, was da in der Zukunft auf uns zukommt. Zukunft, na, das hört sich ja vielleicht an. Vielleicht passt ja auch dazu, dass Google jetzt ein erst 3 Jahre altes Unternehmen gekauft hat, welches in der KI-Forschung tätig war. Das heißt also, diese Google-Leute möchten da auch wieder einsteigen in diesen Bereich und es geht wohl vieles in diese Richtung KI, schon seit 30 Jahren, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was.
Also der Watson ist ja schon mal ein Anfang, der also wie Nummer 5 im Fernsehen nach Input schreit und das denn klassifizieren kann und auswerten kann. Das ist schon eine hochinteressante Entwicklung.
Ja, das denke ich auch. Ja, es gibt noch andere hochinteressante Entwicklungen, aber mehr als negativ. Ich kenne das so von Messen, CeBIT und so weiter. Wenn man da abends im Hotel ist, dann will man ja doch mal nach seinen E-Mails gucken und vielleicht mal im Internet gucken. Ich muss auch immer mal wieder ins Forum gucken, obwohl das Forum ja nun ein äußerst gesitteter Club geworden ist. Die Rabauken sind ja raus und es melden sich auch jetzt immer mehr Leute an, jetzt erst diese Woche wieder, die mir dann sehr ausführlich schreiben, dass sie aus dem Grund eben sich anmelden, weil es ruhig zugeht, weil es gesittet zugeht, weil es keine blöde Anmachung und Ähnliches gibt. Und das ist eigentlich schön. Und es gibt ja auch mittlerweile andere Dienste im Internet, die auch sagen, anonym geht gar nicht mehr. Aber das war ja nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass man auch unterwegs mit seinem technischen Equipment das eine oder andere mal ins Internet will. Wie macht man das? Nun, zum Beispiel über einen Hotspot von der Telekom zum Beispiel. Die sind ja nun weit verbreitet. Wenn man also Telekom-Kunde ist, ist es relativ einfach und teilweise auch günstig. Nur, da muss man dann natürlich erstmal tippen. Erstmal Name eintippen, Passwort eintippen. Das ist dann so ein relativ langes, neunstellig, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist jedes Mal der Fall und das ist schon lästig. Wenn man zu Hause am Computer ist, dann hat man die Sachen anders organisiert. Und da hat jetzt die Telekom gesagt, aha, liebe Kunden, wir müssen etwas für euch tun. Wir sind ja benutzerfreundlich. Nein, nicht die Telekom, aber zumindest der Zugang zum Hotspot. Und hat eine App entwickeln lassen und stellt die auch kostenlos zur Verfügung für das iPhone. Und jetzt könnte man sagen, alles toll. alles wirklich toll. Wenn man die installiert hat, braucht man nichts mehr tun. Man muss noch nicht mal mehr sein Passwort und seinen Namen und sowas eingeben. Dann stellt es sich dann natürlich die Frage, woher weiß diese App denn mein Passwort, wenn ich das gar nicht auf meinem Mobiltelefon, auf meinem Smartphone drauf habe? Ja, und da sind dann ein paar Leute hingegangen, unter anderem der Andreas Kurz. Die haben dann mal nachgeforscht und haben dann etwas festgestellt. Also, diese Telekom-App ist Telefon- oder telefonierfreudig. Wenn sie gestartet wird, dann ruft sie erstmal bei der Telekom an. Also so nach dem Motto, nach Hause telefonieren. Und dann sagte, du, ich bin hier, ich und der, und dieses dumme iPhone lässt mich nicht intern an die Daten ran. Sag mir doch bitte mal, was ich für eine Telefonnummer habe. Und dann schickst du mir auch gleich mein Hotspot-Passwort mit. Denn du, lieber Großrechner da, du weißt das ja alles. Und dann holt sich unerlaubt, ungefragt, heimlich im Hintergrund diese App, diese Daten ab, deswegen heißt sie vielleicht so, und speichert die auch noch auf dem Telefon. So, all das merke ich nicht. Ich starte die App, wutsch, bin ich im Hotspot drin, alles super, alles gut. Aber jede andere App, die normalerweise nicht auf meine Daten zugreifen soll, die kann jetzt ganz plötzlich auch an mein Passwort für meinen Telekom-Hotspot heran. Denn das liegt ja auf meinem Telekom. Auf Telefon. Und wenn ich mir da überlege, was da alles so möglich wäre, könnte man sagen, naja, was soll das denn? Aber nun kann ich mir ja vorstellen, dass da einige Dienste, wenn die hier diese Sendung hören oder die Informationen irgendwo anders her haben, sagen, aha, jetzt können wir doch da irgendwas machen. Ich schreibe jetzt eine andere ab, die macht da was weiß ich was, irgendwelche Sachen, die alle Leute haben wollen. Und dann geht die auf das Telefon und holt die von der Telekom ab, bereitgelegten Daten ab. Und dann macht ihr damit irgendwelche Schweinereien. Denn das war ja so nicht geplant, das war ja so nicht vorgesehen. Das iPhone war in der Richtung ja sicher, außer Apple hat ja da kaum einer etwas kontrolliert. Und Apple tönt ja auch heute noch laut, die Regierung kommt bei uns nicht rein und ähnliches. Aber dass die Telekom nun dieses Tor aufmacht und aller Welt sagt, okay, schreibt euch mal eine App und holt euch die Daten ab, die wir da mit unserer App auf das Telefon abgelegt haben, da geht ja dann ganz schön was ab, denke ich mir. Eine blöde Geschichte. Noch blöder finde ich, wenn es denn wahr ist, dass das Sicherheitsteam der Telekom darauf angesprochen wurde und geantwortet hat, dass, wenn man das machen wollte, diese Daten ausspähen und dann später auch ausnutzen, dann bedeutet das eine besondere Expertise sowie kriminelle Energie. Und dann kam dann letztendlich die Aussage, das wird schon nicht passieren. Ja. Ich, am besten geht ihr in Rente oder lasst euch einsagen oder geht auf eine andere Welt, wo die Naiven wohnen. So eine blöde Antwort von einem solchen Unternehmen hätte ich nun wirklich nicht erwartet.
Jetzt haben die ein Hintertürchen gefunden, wie man das userfreundlicher machen will. Und bloß weil es unsicher ist, regst du dich darüber auf?
Nö, ich reg mich ja gar nicht darüber
auf. Das ist ja das, was die Telekom gesagt hat.
Ach Heinz, ich bin es ja gewohnt, dass ich Dinge sage und mir das Maul verbrenne, wie zum Beispiel habe ich doch in der Fernsehsendung diese App über Benzinpreise vorgestellt und habe dann gegen den ADAC gewettert, weil der allen möglichen Kram erlaubt haben wollte, von meinem Telefon in mein Telefonbuch rein gucken, wo ich mich befinde, mit wem ich telefoniere, was ich für E-Mails und SMS und so weiter. Was bin ich beschimpft worden? Ich hätte dem ADAC Schaden zugefügt und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt so langsam raus, dass das, hätte ich fast gesagt, was das für ein Sauhaufen ist, dass also, die doch nicht so ganz sauber sind. So ist es richtig ausgedrückt.
Du brauchst dem ADAC keinen Schaden zuzufügen, das macht er nee, selber.
Ich glaube, das können die sogar noch besser.
Tio. Hör mal, kennst du Facebook?
Ja,
In 3 Jahren gibt es das wahrscheinlich nicht mehr.
Haben die ihren Zenit überschritten?
Also, die ganze Geschichte ist, muss man mal drüber nachdenken. Da gibt es 2 Wissenschaftler an der Princeton University, der John Canarella und der Joshua A. Spechler. Die haben sich eine Software genommen, mit der man die Verbreitung von Epidemien ausrechnet, ein sogenanntes SIR-Modell. Also werden Epidemien mathematisch berechnet, wie sie sich entwickeln und wie sie dann hinterher wieder abklingen. Und die haben gesagt, Facebook ist eine Epidemie. Haben das Rechenmodell darauf angewandt. Man muss dazu sagen, der eine ist Maschinenbauer, der andere Raumfahrer. Also und die Software haben sie von den Medizinern geholt und haben das mal durchrechnen lassen und haben gesagt, innerhalb von 3 Jahren wird Facebook 80% seiner User verloren haben nach dem mathematischen Modell. Ich meine, man kennt ja sowas auch von Second Life zum Beispiel. Mhm. Die waren mal in der Hochzeit 36 Millionen User. Heute geht man davon aus, irgendwas zwischen 30 und 65.000. Oder MySpace war ja auch mal ganz groß. In der Hochzeit 2009 hatten die 267 aktive User. Und mittlerweile ist das ja durch die geschickte Arbeit von Newsgroup niedergemacht worden und versuchen es jetzt wieder neu aufzusetzen. Muss ja also auch neu anmelden. Also so Sachen können schon wieder verschwinden. Allerdings ist Facebook hergegangen und hat mal den gleichen Algorithmus genommen und hat den auf die Princeton University angewandt und haben eine Prognose erstellt, dass die Princeton University 2018 nur noch die Hälfte der Studenten haben wird wie heute und dass die 2021 überhaupt keine Studenten mehr haben.
Ja.
Noch erschreckender ist aber, dass ein anderer hat diese gleiche Formel genommen und hat festgestellt, im Jahre 2060 wird es auf der Erde keine Atemluft mehr geben.
Ah ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, was davon ist wahr. Also, dass Facebook irgendwann seinen Zenit überschreiten wird, das ist klar. Das haben wir bei allen Modellen gesehen. Wenn was Neues kommt, dann Besseres kommt, was attraktiver ist für die Anwender, wird das verschwinden. Aber ob das in 3 Jahren richtig ist, dann werden wir den Herrn Canarella und den Herrn Spechler nochmal fragen müssen, was sie sich dabei gedacht haben.
Ja, vielleicht war das einfach nur ein verfrühter April-Scherz oder sowas. Aber wahr ist doch, dass gerade bei Facebook ein Alterswechsel im Moment doch sehr deutlich wird, dass viele Ältere, über 50-Jährige, 60-Jährige, sich bei Facebook anmelden und darüber kommunizieren und darüber am Internet, an sozialen Netzwerken und an der Kommunikation teilhaben wollen und dass viele Jüngere sich abmelden und sich andere Plattformen suchen, WhatsApp zum Beispiel oder ähnliches. Also da tut sich schon etwas. Ob es nun so gravierend sein wird, weiß ich nicht, aber Aktien von denen würde ich so langsam mal darüber nachdenken, ob ich die irgendwann verkaufen würde.
Ja, hast du denn welche?
Nee.
Ich auch nicht. Also, ich habe auch keinen Account bei Facebook. Ich sehe das bloß bei meinen Studenten, dass die doch schon alle ziemlich aktiv sind, dass die ihre Gruppen in Facebook bilden, dass die ihre interne Kommunikation, also wenn einer mal nicht in der Vorlesung ist, dass sie die alles über Facebook abwickeln. Das ist schon sehr interessant zu sehen, wie die damit umgehen. Allerdings ist denen nicht bewusst, was die mit ihren Daten da machen.
Ja.
Die sind aber vorsichtiger geworden. Also Partybilder sind Vergangenheit.
Also ich muss einen Account bei Facebook haben, weil die Computerclub-Sendung bei YouTube setzen voraus, dass der Computerclub einen Account hat, da der Computerclub aber keine natürliche Person ist, nirgends geboren ist und ähnliches, musste irgendeinen Dollar herhalten und musste bei Facebook einen richtigen Account anmelden und das war ich. Das heißt, es wurde sogar für mich gemacht, aber auf jeden Fall bin ich ohne irgendwelche Informationen bei Facebook vertreten, ist aber auch gerade genug.
Tja, so kannst du dich da freuen, ne?
Ja.
Du kriegst jetzt ganz viele Mails wahrscheinlich
drin
von Leuten, die
dabei
dich kennenlernen wollen.
Ich habe noch nicht nachgeguckt. Weil es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. So, es geht los. Die Stimme versagt. Ich denke, wir sollten noch auf den Thomas Ritter und den CC2-Shop hinweisen. Und dann war's das für heute.
Schönen Dank, dass Sie zugehört haben und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.